Hören Sie sich an, dass Sie hören sich an, dass Sie hören sich an.
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 25. Russland auszugrenzen entspricht nicht meiner Vision von Europa. Von Gregor Peter Schmitz und Jan-Christoph Wichmann aus Stern Nummer 27 vom 30.06.2022. Gelesen von Günter Schosböck. Der Westen muss der Ukraine helfen, ihre Freiheit zu verteidigen und alle besetzten Gebiete zurückzuholen, sagt Henry Kissinger, der große alte Mann der internationalen Krisendiplomatie. Einen Krieg gegen Moskau aber sollte er nicht führen. Interview. Das Büro von Henry Kissinger liegt auf der Park Avenue nahe dem Central Park in Manhattan. Der ehemalige Außenminister ist für das Interview mit dem Stern aus seinem Haus im Bundesstaat Connecticut angereist. Er geht gebückt, am Stock. Ein Mitarbeiter führt ihn ins Eckzimmer und dort in seinen Sessel. Dahinter, auf der Fensterbank, gerahmte Fotos von Kissinger mit Angela Merkel, Barack Obama, Richard Nixon, George W. Bush, Mao Zedong. Im Flur ein Fußball der Spielvereinigung Greuther Fürth und das neue Buch von Norbert Röttgen. Sie sind gerade 99 geworden. Was ist das Geheimnis Ihrer Langlebigkeit? Ich war schlau genug, mir meine Eltern auszusuchen. Meine Mutter ist fast 98 geworden, mein Vater 95. Was hilft sonst? Bücher schreiben, die Weltlage analysieren, Tennis? An Themen zu arbeiten, an die ich glaube. Für mich war Arbeit nie Pflicht, sondern Genuss. Ich hatte stets das Glück, an Dingen zu arbeiten, an denen ich arbeiten wollte. Und so machen Sie es noch mit 99. Sie stehen auf, lesen die Zeitungen, verfolgen die Weltlage. Auf meine Art, genau. Ich fokussiere mich nicht auf aktuelle Ereignisse, wie Sie als Journalisten. Ich verfolge geschichtliche Muster, die Historie von Bündnissen. Dürfte ich übrigens den Stern regelmäßig bekommen? Natürlich. Wollen Sie ihn als gedruckte Ausgabe auf Papier oder digital? Auf Papier, bitte. Wann waren Sie das letzte Mal in Ihrem Geburtsland Deutschland? Vor der Pandemie. Zu einer Veranstaltung der American Academy in Berlin. Auch Angela Merkel nahm daran teil. In Ihrem neuen Buch Staatskunst analysieren Sie 6 große Staatsleute und ihre speziellen Führungsfähigkeiten. Von Konrad Adenauer über Charles de Gaulle bis Margaret Thatcher. Angela Merkel ist nicht dabei. Warum? Ich bin ein Freund von Angela Merkel. Ich rief sie an, als sie ihren ersten Regierungsjob hatte in irgendeinem obskuren Ministerium. Im Ministerium für Frauen und Jugend. Sie war erstaunt, dass ich sie besuchen wollte. Ich sagte ihr, ich möchte wissen, wie eine Ostdeutsche in einer komplett westdeutschen Regierung klarkommt. Sie gab mir eine sehr gute Antwort. Sie sei noch nicht westdeutsch. Im Urlaub fühle sie sich eher in Bulgarien zu Hause als in Frankreich. Aber als ich sie das nächste Mal besuchte, hatte sie das schon hinter sich gelassen. Angela Merkel muss sich gerade sehr rechtfertigen für ihre mangelnde Gegenwehr gegenüber Wladimir Putin und für die deutsche Abhängigkeit von russischem Öl und Gas. Die Kritik richtet sich eher an die Ostpolitik. Die Entspannungspolitik gegenüber Russland, die einst Willy Brandt und Egon Bahr vorantrieben, als an sie. Ich hatte auch so meine Probleme mit der Ostpolitik. Wir in der Nixon-Regierung entschieden uns damals schließlich, die Ostpolitik zu unterstützen, denn sie strebte die Wiedervereinigung auf diplomatischem Weg an. Uns wäre es unmöglich gewesen, eine enge Beziehung zu Deutschland zu haben, wenn wir als Gegner der Wiedervereinigung dagestanden hätten. Und vermutlich war es auch in unserem eigenen Interesse, die Spannungen mit unseren Feinden zu reduzieren. Ich hatte viele Gespräche mit Merkel. Mein Eindruck war, dass ihre Haltung gegenüber Russland immer auf einer kühlen Abwägung von Nutzen und Kosten beruhte. Klassische Realpolitik also, wie bei Henry Kissinger. Sie ist eine Realistin, ja. Ich war nicht immer einverstanden mit ihren Einschätzungen, aber ich hatte nie Zweifel, dass ihre Urteile sehr durchdacht waren, unemotional. Und dass sie nicht davon ausging, sie könne Russlands Politik groß ändern. Anders als Willy Brandt und Egon Bahr. Aber vielleicht hat sie überschätzt, was an Nähe erreicht worden war. Die Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz, vor allem aus der Ukraine, ist derzeit deutlich härter. Er unterstütze die Ukraine nur halbherzig. Die Ukrainer haben sich bisher heroisch verhalten und nehmen eine großartige Rolle bei der Verteidigung ihrer eigenen Freiheit ein. Aber andere Staaten haben ihre eigenen historischen und aktuellen Interessen und die müssen nicht identisch mit den ukrainischen sein. Das ist die Essenz von Politik. Scholz' Kritiker werfen ihm vor, Deutschland liefere zu wenig Waffen und verzichte nicht auf russisches Öl und Gas. Ich bin für die Freiheit der Ukraine. Und ich glaube an das, was ich beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte. Der Status quo ante muss wiederhergestellt werden. Russland darf keinerlei Gebietsgewinne und Vorteile aus der Invasion ziehen. Wie das aber erreicht wird, ist offen. Die Ukraine wird klare Vorstellungen davon haben, aber andere Staatenlenker werden die Lage zwangsläufig aus ihrer eigenen Sicht bewerten. Ich hoffe, dass alle diese Bewertungen miteinander vereinbar sind. Es gab starke Kritik an ihrer Rede in Davos im Mai. Der ukrainische Präsident Zelensky warf ihnen Appeasement gegenüber Russland vor. Da denkt man gleich an die Beschwichtigungsversuche des Westens gegenüber Adolf Hitler 1938. Es ist also ein schwerer Vorwurf. Schauen Sie sich an, was Zelensky danach sagte. In einem Interview in der Financial Times hat er im Prinzip das gesagt, was auch ich in Davos gesagt hatte. Das Missverständnis entzündete sich an meiner Feststellung, dass die Grenze sich an dem Status quo ante orientieren solle. Einige haben das so interpretiert, dass die Ukraine die vergleichsweise geringen Gebietsverluste seit 2014 hinnehmen sollte. Aber das habe ich nicht gesagt. Ich bezog mich auf die Grenze des Status quo ante. Also vor der Annexion der Krim 2014? Vor 2014, genau. Die Ukraine in den heute international anerkannten Staatsgrenzen. Ich habe auch nicht gesagt, dass die Ukraine auf die Krim verzichten solle. Sie haben gesagt, wir werden in der Zukunft einen festen Platz für die Ukraine, aber auch für Russland finden müssen. Auch mit Wladimir Putin? Ist er Teil der Lösung? Eines Tages wird der Krieg beendet sein. Und nach diesem Krieg wird die Beziehung zwischen der Ukraine und Russland neu definiert werden. Auch Europa wird seine Beziehung mit Russland neu definieren müssen. Denn Russland wird weiterhin ein wichtiger Faktor in den internationalen Beziehungen sein. Sollte Russland als Resultat des Krieges auseinanderbrechen, würde das zu Chaos in Zentralasien und im Mittleren Osten führen. Ist Frieden erst möglich, wenn Putin weg ist? Es ist wahrscheinlich, dass ein Friedensvertrag mit Putin gemacht werden muss. Sollte er gestürzt werden, würde das die Verhandlungen sicherlich erleichtern. Aber sollten alle Ziele erreicht sein, hätte eine Fortsetzung des Krieges, nur um Putin zu stürzen, sicherlich keine öffentliche Unterstützung, egal wie unbeliebt Putin gerade ist. Brauchen wir einen neuen Marshallplan für die Ukraine? Und sollte Russland mit einbezogen werden? Nach dem Krieg ist ein Wiederaufbauplan für die verwüstete Ukraine essentiell. Ich hoffe, dass die Staaten der Nordatlantischen Allianz dabei zusammenarbeiten. In diesem Sinn brauchen wir einen Marshallplan. Und in einem tieferen Sinn könnte ein hoffnungsvolles Experiment entstehen. Russland wird verstanden haben, dass ein Angriff auf Europa das Ziel verfehlt. Die NATO tritt geschlossen auf, mit der Unterstützung der USA. Da wird sich Europa fragen müssen, wie soll die langfristige Beziehung mit Russland aussehen? Muss sie allein auf militärischer Abschreckung basieren? Oder ist ein Miteinander auf Grundlage kühler Entscheidungen möglich? Sollte die Ukraine EU-Mitglied werden? Ja. 2014 schrieb ich einen Artikel in der Washington Post, in dem ich davor warnte, die Ukraine zum NATO-Mitglied zu machen. Damals dachte ich, die Ukraine könnte eine Brückenfunktion zwischen Russland und der EU einnehmen. Ich dachte, sie könnte eine Rolle wie Finnland spielen. Mit einem starken Bekenntnis zur eigenen Verteidigung, aber auch einer Bereitschaft zum Dialog. Das ist nun nicht mehr möglich. Die Ukraine ist praktisch gesehen ein NATO-Mitglied und es wird schwer, das rückgängig zu machen. Eine Lösung, die mir vorschwebt, wären Rüstungsbeschränkungen entlang der Grenzen zwischen der EU und Russland, verbunden mit einem Bekenntnis zu gegenseitiger Zurückhaltung. Aber das bedarf einer großen intellektuellen Anstrengung. Wir reden hier über die Zeit nach dem Krieg. Dabei befinden wir uns noch mitten im Krieg. Putin droht fast wöchentlich mit seinem nuklearen Arsenal. Wie ernst muss man diese Gefahr nehmen? Es ist eine sehr fragile Lage, wenn Atommächte sich im Konflikt befinden über ein nicht-nukleares Land. Was die atomaren Drohungen Russlands angeht, da dürfen wir auf keinen Fall klein beigeben. Aus zwei Gründen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass seit dem Zweiten Weltkrieg Unmengen ausgegeben wurden, um die Atomwaffen zu verbessern. Und trotzdem hat kein Land sie seither eingesetzt, denn niemand sieht sich in der Lage, die Folgen zu kontrollieren. Sollte Putin diese Grenze überschreiten, muss er zurückgewiesen werden. Einem Friedensvertrag zuzustimmen, der unter der Drohung des Einsatzes atomarer Waffen zustande kommt, ist undenkbar. Das würde die Welt verändern. Waren wir einem Atomkrieg je so nah? Während der Kuba-Krise kamen wir ihm noch näher. Damals waren Atomwaffen auf dem Weg nach Kuba. Ein kleiner Zwischenfall hätte damals einen atomaren Konflikt auslösen können. Aber die Lage heute ist ebenfalls sehr ernst. Bisher sind die russischen Drohungen noch theoretischer Natur. Noch haben sie nicht gesagt, wenn dies oder jenes passiert, werden wir Atomwaffen einsetzen. Sie haben lediglich vor einem Atomkrieg gewarnt. Aber auch das ist schon eine schwere Grenzüberschreitung. Die technologischen Möglichkeiten der Zerstörung haben sich seit dem Zweiten Weltkrieg vervielfacht. Wenn Atommächte einander heute mit dem Einsatz ihrer nuklearen Arsenale drohen, können sie einen Automatismus in Gang setzen, der nur schwer zu stoppen ist. Wie groß ist die Gefahr, dass Putin Atomwaffen einsetzt, wenn er sich in einer ausweglosen Situation wähnt? Ich bin für Verhandlungen. Nicht jetzt, aber in einigen Monaten. Und ich glaube, dass die US-Regierung diese Haltung ebenfalls einnehmen wird, wenn sie sie nicht schon hat. Diese Friedensverhandlungen müssen zwei Dinge erreichen. Erstens, ein Angriffskrieg wie dieser darf nicht belohnt werden. Zweitens, wir sollten eine Lage schaffen, die stabiler ist als vor dem Krieg. Geht die US-Regierung mit ihren Waffenlieferungen an die Ukraine schon zu weit? Wird Washington Kriegspartei? Die US-Regierung hat gut daran getan, sich diesem ersten großen Angriff auf die Nachkriegsordnung zu widersetzen. Die große Frage wird sein, wie es weitergeht, wenn die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt und Russland aus den nun besetzten Gebieten vertrieben ist. Werden dann noch weitere Ziele verfolgt? Die Gefahr ist, dass aus diesem Krieg für die Freiheit der Ukraine dann ein Krieg über Russland wird. Und das ist dann eine andere Kategorie von Krieg. Bis wir an diesen Punkt gelangen, sollte der Westen die Ukraine also weiter militärisch unterstützen? Das nicht zu tun wäre sehr gefährlich. Es ist möglich, aber ich empfehle das nicht. Sie kennen Putin gut. Sie haben ihn mehr als 20 Mal getroffen und ihn sogar zu sich nach Hause eingeladen. Haben Sie den Angriff kommen sehen? Lassen Sie mich mein Verhältnis zu Putin erklären. Ich traf ihn das erste Mal vor langer Zeit, als er noch stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg war. Später besuchte er mich zu Hause in Connecticut. Die russische Botschaft hatte mich gefragt, ob ich ihn während einer UN-Sitzungswoche zu einem privaten Abendessen einladen könnte. Damals passierte etwas Amüsantes. Putin trug eine Sportjacke und kam in Begleitung von nur einer Person an. Auf der Straße vor meinem Haus wartete gerade eine Frau auf ein Taxi. Ich sagte zu ihr, »Das ist der russische Präsident.« Sie sagte nur zu Putin, »Beachten Sie Henry nicht. Er hat einen merkwürdigen Humor.« Wie waren die Gespräche mit Putin? Sie drehten sich um die Dinge, die mich interessieren. Um internationale Beziehungen. Um die Frage, wie schaffen wir eine friedlichere Welt? Dazu hat er sehr eigene Ansichten. In unseren Gesprächen präsentierte er sie in einer kühlen Art, analytisch, unideologisch. Er ist überzeugt, dass die Essenz von Russland eine Art mythische Realität ist, die unterschiedlichste Völker aus vielen Zeitzonen zusammenhält. Er denkt außerdem, dass der Zerfall des Sowjetreiches die Welt ins Ungleichgewicht gebracht hat. Und er wurde zunehmend nervös, als er sah, dass die NATO sich den Territorien näherte, von denen aus Russland früher angegriffen worden ist. Von den Schweden, den Franzosen, den Deutschen. Die Ukraine mochte er nicht. Ebenso wenig gefiel ihm die Aufnahme Polens und anderer Staaten des früheren Ostblocks in die NATO. Es gab keinerlei Anzeichen, dass er die Ukraine angreifen würde? Er machte von Anfang an Andeutungen, dass die Ukraine eine große Sorge darstelle. Und seine Sorgen gingen über meine hinaus. Ich dachte, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wäre ein Fehler. Ich glaube, wir hätten flexibler sein müssen, um Lösungen zu finden. Erreichen seine Berater Putin überhaupt noch? Bekommt er noch irgendeinen Rat? Er ist ein einzigartiger Anführer. Und in Russland trug jeder Anführer auch immer Züge eines Zaren, ohne Ausnahme. Aber ich habe mit Putin auch später gesprochen, über Syrien und den Iran. Ich habe hin und wieder auch Botschaften der US-Regierung an ihn übermittelt. Dafür hielt er sich stets rational. Ich war also überrascht, als er jetzt den Angriffskrieg startete. Es hätte mich nicht überrascht, wenn er eine lokal begrenzte Invasion begonnen hätte. Aber einen Großangriff auf die Ukraine, Jahrzehnte nachdem solche Methoden in Europa entschieden zurückgewiesen wurden, hatte ich nicht erwartet. Sie sagten einmal, Putin sei kein Hitler, eher eine Figur aus einem Dostojewski-Roman. Stimmt das noch? Ja. Ich glaube nicht, dass Putin die Weltdominanz anstrebt. Aber er hat die Kapazität, aggressiv vorzugehen. Also müssen seine Drohungen sehr ernst genommen werden. Sie sagten auch, dass es einen Platz für Russland geben müsse, damit Russland nicht in die Arme Chinas getrieben wird. Das glaube ich immer noch. Es geht um ein Land von enormer Größe, das immer eine große Rolle in Europa gespielt hat. Manchmal auf verstörende Weise. Aber manchmal hat es auch zum Gleichgewicht beigetragen. Man kann die europäische Geschichte seit dem 17. Jahrhundert nicht ohne Russland sehen. Bei jeder großen Wendung spielte Russland eine Rolle. Russland auszugrenzen entspricht nicht meiner Vision von Europa. Das würde aus Russland einen Alliierten Chinas machen. Sollte sich Russland in die Richtung bewegen, müssen wir dem widerstehen und es verhindern. Wie groß ist die Gefahr, dass Russland in Chinas Armen endet? Wir sind an einem Punkt, da wir große strategische Entscheidungen treffen müssen. Und wir müssen diese gemeinsam als Alliierte treffen. Die Kunst der Außenpolitik ist es, das Größtmögliche zu erreichen, aber nicht darüber hinauszugehen. Diesen Fehler haben wir in Korea gemacht. Und im Irak. Und anderswo. Das betrifft auch nicht nur Amerika. Wenn dieser Krieg endet, und eines Tages wird er das, wenn die nordatlantischen Bündnispartner ihre Ziele erreicht haben und Russland nicht, dann sollte die NATO stark genug sein, eine neue Beziehung zwischen Russland und Europa zu finden, so wie Europa nach den napoleonischen Kriegen. Eine solche Lösung entspräche der europäischen Geschichte. Befinden wir uns nicht längst in einem neuen Kalten Krieg? Mit Russland? Mit China. Ich habe in Davos über China gesprochen, aber das wurde komplett ignoriert. Dann machen Sie es für uns nochmal. China ist meine viel größere Sorge. China und die Vereinigten Staaten sind Supermächte, die in der Lage sind, die Menschheit zu zerstören. Und sie steigern diese Kapazitäten immer weiter, jedes Jahr. Der militärische Einsatz künstlicher Intelligenz erlaubt ganz neue Formen der Kriegsführung. Das verschärft die Lage, denn niemand hat auch nur irgendeine Erfahrung damit. Beide haben also eine Verpflichtung, solch einen Krieg zu verhindern und ihre Rivalität einzudämmen, auf einer Ebene, die die Menschheit noch beherrscht. Ja, wir haben bereits die Rhetorik eines Kalten Krieges. Aber Sie werden mitbekommen haben, dass sich Präsident Bidens nationaler Sicherheitsberater vergangene Woche 4 Stunden lang mit der chinesischen Führung in Luxemburg getroffen hat und dass der Austausch als konstruktiv beschrieben wurde. Wir haben 2 Aufgaben. Erstens, strategisch stark zu sein und nicht unter die Dominanz eines anderen Staates zu fallen. Und zweitens, die Beziehungen so zu gestalten, dass wir nicht in eine Krise geraten wie die Europäer vor dem Ersten Weltkrieg, als sie in den Kriegsschlaf wandelten und nicht mehr wussten, wie sie da wieder herauskommen. Wenn das heute passiert, müssten wir aufpassen, nicht unsere Zivilisation zu zerstören. Wir haben also 2 Herausforderungen. Sicherheit und Stabilität. Das ist eine neue Herausforderung. Die gab es so noch nie. Ja, wir haben es mit einem einzigartig mächtigen Gegner zu tun. Wir müssen stark genug sein und an uns glauben, aber auch weise genug, die Zukunft zu beschützen. Diese Qualität, Weisheit, ist in der Welt heute leider sehr unterentwickelt. Wie wäre die Lage mit Trump im Amt? Trump war ein besonderer Präsident, insofern, als dass er das Amt auf rein persönlicher Basis ausübte. Das ist gefährlich. Es ist nicht die Methode, die ich empfehle. Trotzdem habe ich ihn zu Beginn seiner Amtszeit regelmäßig getroffen. Zum Schluss fühlte ich mich bei ihm unwohl. Könnte Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2024 ein Comeback gelingen? Er hat weiterhin großen Einfluss, wie man bei den laufenden Kongressvorwahlen sieht. Er hat gerade geholfen, einen guten Freund von mir zu besiegen, David McCormick in Pennsylvania. Aber ich will mich da jetzt nicht einmischen. Das Thema ist wichtig. In der Welt geht die Angst um, dass sich unter Trump die Haltung der USA wieder drehen könnte. Nach den Kongresswahlen im November wissen wir mehr. Ich werde auf Seiten all jener sein, die glauben, dass Amerika eine verlässliche Außenpolitik braucht, die nicht alle 4 Jahre geändert wird. Ist Amerika gespaltener als zu Zeiten des Vietnamkriegs? Amerika ist sehr gespalten. Gegen Ende des Vietnamkriegs war ich verantwortlich für die US-Außenpolitik. Aber damals stand immer die Weisheit von Regierungsentscheidungen im Vordergrund. Ich hatte viele Freunde auf der gegnerischen Seite und diese Freundschaften blieben bestehen, selbst nach bitteren Auseinandersetzungen. Jetzt sind diese Debatten tiefer, denn fast jedes Thema ist kontrovers. Das erschwert eine langfristige Außenpolitik. Verfolgen Sie noch die Bundesliga?
Ja, aber meine Spielvereinigung Fürth, die hat sich blamiert. Die haben sich nicht gewehrt, als sie vorige Saison abgestiegen sind. Das war wirklich schwach.
Sie müssen sich einen anderen Verein suchen.
Welchen?
Also, wir sind Fans des 1. FC Köln und von Werder Bremen.
Die sind doch gut.
Die Bremer sind aufgestiegen, das weiß ich. Was ich nicht mehr mitbekommen habe, ist, ob es der HSV in der Relegation geschafft hat. Nein, er scheiterte an Hertha BSC Berlin.
Meine Güte.
Der HSV geht jetzt das 5. Jahr in die 2. Liga, einer der größten deutschen Clubs.
Die waren mal groß.
Sie sind es nicht mehr, wie Fürth. Als ich ein Kind war, wurde Fürth 2-mal deutscher Meister.
Sie spielten für Fürth?
Ich war ein Fan.
Ich ging ins Stadion. Als Hitler an die Macht kam, wurde das für mich als Jude leider zum Risiko. Aber ich habe es trotzdem gemacht. In 4 Jahren können Sie die WM 2026 hier in den USA vor der Haustür wieder live verfolgen. Bei der letzten WM in Amerika war ich sehr aktiv. Ich war im Beirat des Organisationskomitees. Aber im Jahr 2026, da werde ich 103 Jahre alt sein. Mal schauen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion: Telefon 040 3703 7242. E-Mail: blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brei-Schrift im Jahresabonnement, zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft. IBAN DE 50 8602 0500 0001 8325 01. BIC BFS WDE 33 LPZ.